Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er hat politische Verantwortung auf höchster Ebene getragen, in unterschiedlichen Rollen und sehr unterschiedlichen Zeiten. Viele verbinden seinen Namen vor allem mit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dabei war er zuvor auch Wirtschafts- und Technologieminister. Heute sprechen wir mit etwas Abstand über diese politischen Jahre, über Verantwortung, über Perspektivwechsel und über seine heutigen Tätigkeiten, auch jenseits eines politischen Amtes. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Karl Theodor zu Guttenberg. Herzlich willkommen, lieber Karl Theodor zu Guttenberg.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Nareike.
Erstmal natürlich die Frage, wo stehen Sie heute, was machen Sie heute, wo befinden Sie sich überwiegend, auch geografisch, was ist so die Sache, die Sie tagtäglich umtreibt?
Also im Herzen befinde ich mich wahrscheinlich in der gelassensten und ausbalanciertesten Phase meines Lebens. Geografisch ist es etwas schwieriger zuzuordnen, weil ich ein Wanderer zwischen den Welten geblieben bin und tatsächlich nach 10 Jahren USA, vor etwa 3 Jahren wieder nach Europa zurückgekehrt bin, aber immer noch 2-3 Monate im Jahr in den USA und dann aber auch an anderen Orten dieser Welt verbringe. Und die Tätigkeitsfelder, die sich damit verbinden, sind zum einen bin ich als Investor tätig, als Unternehmer, aber ich bin auch wildernd in Ihren Bereich, habe ich mich bewegt, indem ich eine kleine, aber sehr stramm marschierende Mediencompany vor einigen Jahren gegründet habe und wo es uns darum geht, ein Angebot zu schaffen, das nicht stigmatisierend, nicht skandalisierend, aber wieder sehr substanzgetrieben ist. Und das macht mir viel Freude.
Das klingt sehr interessant und im Laufe des Gesprächs werden wir sicherlich auch auf die Medienebene nochmal zu sprechen kommen. Jetzt ist mir in der Vorbereitung zu unserem Gespräch aufgefallen, Sie sind, glaube ich, der Mensch mit den meisten Vornamen. Ist das wirklich so oder ist das eine Ente? Da sind ja auch ganz, Franz Josef ist, glaube ich, dabei, wenn ich das...
Franz Josef ist tatsächlich nicht da. Es stimmt sogar, es ist sogar Franz Josef dabei, aber in einem anderen Zusammenhang. Der Franz folgt auf Philipp und der Josef kommt ein bisschen später.
Also ich könnte meine Eltern, glaube ich, heute noch zur Adoption freigeben für genau diesen, für diesen Wust an Vornamen,
der dazu führt, dass ich bei nahezu jeder Einreise in irgendein anderes Land mildesten Fall hysterisches Gelächter auslöse und meistens meinen Namen noch einmal vorlesen oder vortragen muss. Die meisten sind es natürlich nicht. Mein Vater hatte noch mehr. Es sind immer wieder Anekdoten damit verbunden, aber wir haben es auf KT heruntergekürzt und damit kann ich ganz gut leben mittlerweile.
Geglatt. Ich weiß ja, dass vor allen Dingen auch in den USA alle Vornamen immer angegeben werden müssen, zumindest offiziell. Ich weiß nicht, ob die Formulare das überhaupt hergeben.
Viel schlimmer ist es, also ich hatte tatsächlich am Ende 3 Ausweise in den USA, wo keiner mit dem anderen übereinstimmte. Das führte zu wirklich teilweise wilden Dingen bis hin zu dem Umstand, dass ich irgendwann mal von der Steuerbehörde 3 Bescheide bekommen habe. Aber wo es wirklich spannend wird, ist, es gibt neue technologische Geräte, um bei Inlandsflügen, aber auch wenn man aus den USA heraus will, seinen Pass mittlerweile auf das Gerät legt und der Pass muss mit dem Boardingpass übereinstimmen. Was bei mir natürlich nie geht. Es gibt keinen Boardingpass, wo diese ganzen Namen drauf sind. Daraufhin habe ich bin doppelter Staatsbürger seit jeher, auch Österreicher. Wir haben jetzt beschlossen, noch mit dem österreichischen Pass unterwegs zu sein, weil da zumindest die ganzen Titel wechseln, was schon mal gut ist.
Darf ich Ihnen noch eine andere persönliche Frage stellen? Sie sind in München geboren, das ist korrekt. Und in München ist man ja, wenn man in München geboren ist, in aller Regel eher ein Blauer als ein Roter. Zumindest habe ich das mal gehört. Das heißt, Ihr fußballerisches Herz, ist das eher blau oder ist es eher rot oder ist es gar nichts von beiden?
Ja, ich bin in München geboren, weil meine Mutter auf dem Weg nach Franken es nicht erwarten konnte. Und sonst wäre ich wahrscheinlich in Franken in der Nähe von Kulmbach geboren. Das hat mich irgendwann zum leidensfähigen Klubberer gemacht. Also ich war nie wirklich vor dieser Entscheidung gestanden. Wenn es um internationale Erfolge geht, freue ich mich mit den Bayern. Und ansonsten bin ich ein begeisterter Fußballzuseher, aber jetzt nicht einer, der sein Herz zerreißt, jetzt zwingend für einen Verein.
Kann man, wenn man so prominent ist wie Sie, kann man tatsächlich Fußballspiele besuchen? Kann man ins Kino gehen? Kann man ganz normal zum Abendessen gehen? Oder ist das immer mit Anstrengung oder mit Aufwand verbunden? Oder ist man dann nie alleine, weil immer jemand irgendwie, ach, können wir ein Selfie machen? Oder schön, dass Sie wieder da sind? Oder wie fühlt sich das an?
Gut, das ist natürlich ein Ausfluss einer Entscheidung, die ich vor vielen Jahren mal getroffen hatte, als ich ins öffentliche Leben ging. Aber das hat sie sehr normalisiert, Gott sei Dank. Ich war ja lange weg. Und wenn man im Grunde jetzt ohne, und das lehrt einem ja das Leben, ohne Eitelkeiten auftritt und manchen Leuten springt ja die Wichtigkeit aus dem Gesicht, selbst wenn sie 20 Jahre aus dem Geschäft bereit sind, immer auch mit dem Ziel, eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, Und da bin ich ganz froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Und von daher ist der Kinobesuch und der Restaurantbesuch so normal wie bei jedem anderen.
Okay, das freut mich natürlich zu hören. Jetzt habe ich ebenfalls in der Recherche, und ich gebe gerne zu, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass Sie vor dem Verteidigungsministerium tatsächlich Wirtschaft und auch Technologieminister gewesen sind.
Spannende Zeit.
Das ist wohl sehr wahr, und ich würde sehr gerne mit Ihnen auch nochmal auf diese spannende Zeit zurückkommen. Das war 2010, glaube ich.
Es war 2009.
2009.
Wirklich noch sozusagen in den Ausläufern der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo wir damals harte Entscheidungen zu treffen hatten und wo es darum ging, das Land, aber auch Unternehmen mit Wahrheiten zu konfrontieren, mit denen sich Politikschaffende damals sehr schwer getan haben.
Also ich kann mich erinnern, ich hatte vor einigen Wochen Per Steinbrück zu Gast in meinem Podcast, und ich habe ihn auch gefragt, sagen Sie mal, Herr Steinbrück, wie nah waren wir denn an der Kernschmelze zum damaligen Zeitpunkt? Wir alle haben noch diese berühmte Interviewsituation vor Augen, als er mit Angela Merkel vor die Kameras geht. Und
ich glaube, die beiden waren komplett ahnungslos. Also das ist zumindest meine Einschätzung. Wir waren ja damals in einem Kabinett, wir sind auf Sicht gefahren. Ich glaube, alles andere wäre wirklich eine Verschönung der damaligen Tatsachen. Es war eine Gewalt und eine Wucht, die eingetreten war, die man so noch nicht kannte und wo einem wirklich auch in meinen Augen die Tiefe der Erkenntnis fehlte, wie es tatsächlich zu dieser Lage kam und wie man aus der herauskommt. Man hat trotzdem richtig kommuniziert. Ich möchte jetzt da gar nicht kritisch sein. Es war richtig, auch diesen Optimismus da was zu verbreiten und das Land jetzt nicht in eine emotionale Lage hinein zu manövrieren, aus der man im Zweifel nicht mehr rausgekommen wäre. Aber ich glaube, wenn die beiden sich ehrlich machten, müssten sie sagen, das war verdammt hohes Risiko.
Ich baue jetzt einen Spannungsbogen auf für alle, die Antwort von Per Steinbrück einfach nachhören in meinem Podcast. Geht aber in Ihre Richtung, die Sie gerade geschildert haben. Und es ist natürlich schon auch spannend, weil viele der Marktteilnehmer heute das gar nicht mehr wirklich wissen. Also es gibt Portfolio-Manager, die in London arbeiten, die haben noch nie einen Bärenmarkt erlebt. In dieser Ausführung, wie wir sie damals gesehen haben.
Ich glaube, es wäre, Herr Nareike, wichtig, diese Jahre auch zumal in dieser Zeit jetzt einmal wieder zu studieren. Und ich bin bei Ihnen. Für viele waren die letzten Jahre eine einzige Rallye, die nur eine Richtung kannte. Und in Szenarien zu denken, ist, glaube ich, nicht falsch.
Nun, wir versuchen das ja immer, ne? Also wenn wir sagen, wir schauen die Banken genau an, dass die Eigenkapital vorhalten, wir BaFin in Deutschland und die EZB, die gucken sich Banken an, dann gibt es diese Stresstests, die gemacht werden. Meine persönliche Einschätzung, wir sind ja unter uns, ich glaube, dass die bei weitem nicht ausreichend sind, um die tatsächliche Tragweite von so Finanzinstituten auch zu überschauen.
Es ist richtig, auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in einen so typisch deutschen Reflex verfällt, der in eine geradezu manische Regulierungswut dann mündet. Also da ist schon eine Gratwanderung zu vollziehen, weil wir sind natürlich auch Meister darin, uns die Beine selbst zu fesseln und die internationale Wettbewerbsfähigkeit damit immer wieder mit irgendwelchen Barrieren und Mauern zu versehen. Also vor dem Hintergrund ist einiges geschehen. Es wurden auch Konsequenzen gezogen aus den Erkenntnissen der damaligen Zeit. Mir geht es nur darum, dass man nicht eine Gefühlslage entwickelt, insbesondere im professionellen Bereich, im Investorenbereich, wo man glaubt, es gibt eigentlich kaum noch eine andere Fahrtrichtung. Und da ist mir das Erinnerungsvermögen manchmal doch ein bisschen blass ausgestaltet.
Ich glaube, das geht übrigens auch sehr vielen Marktteilnehmern so. Man ist ja immer ein bisschen in der Zwickmühle, wenn man Teil des Systems ist, dann auch irgendwie sich selbst, sagen wir mal, regulieren zu wollen, jetzt nicht in Form von Regulatorik, sondern einfach auch, es muss ja nicht jetzt auf das letzte Prozentpünktchen sein und immer die volle Fahrt voraus, und das ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn man sich in dieser Branche bewegt. Und Sie haben ja gesagt, dass Sie auch als Investor unterwegs sind, da kennen Sie wahrscheinlich diese Geschichten, wenn man investiert, um Gewinne zu machen, das ist Teil des Kapitalismus. Die Frage ist halt, ob man das auch in diesen Extremen dann an der einen oder anderen Stelle tun muss.
Ja, man investiert, sagen wir mal, ja auch in eine Haltung eines Unternehmers, und da stellt sich dann schon die Frage, sucht man sich lediglich diejenigen, die das maximale Risiko gehen, wie man das oft in den USA erlebt, auch in anderen Teilen dieser Welt, oder das Gegenbeispiel in die zelebrierte Vorsicht, wie wir es oft bei uns haben. Also unsere Risikovermeidungsobsession ist ja legendär in unserem Land, und wir uns nicht wundern müssen, dass beispielsweise ein Growth Stage bei uns als solches nie wettbewerbsfähig stattfindet, weil wir einfach uns scheuen vor der Gefahr des Scheiterns. Und dieses Wechselspiel ist eines, wo ich mir dann sehr, sehr genau anschaue, bringen die Protagonisten die besten Teile von beiden Denkschulen damit. Also ich glaube, dass man tatsächlich natürlich einen Aspekt Vorsicht walten lassen muss und gleichzeitig aber uns in diesem Land mehr Risiko gestatten müssen. Also das zeige ich jetzt mit Blick auf Investitionen, die ich jetzt im europäischen oder im deutschen Raum vornehme. Und in der Umkehrung heißt es natürlich auch, in den USA muss man immer wieder sehr darauf achten, was einen in den strahlendsten Worten und in den buntesten Bildern gezeichnet wird und was am Ende oftmals dann einfach auch der Substanz ermangelt.
Und wie machen Sie das? Sie sagen ja gerade, dass es auch ganz wichtig ist, den Menschen hinter dem Unternehmen, vor dem Unternehmen ein bisschen kennenzulernen, damit man auch einschätzen kann, wie tickt der Mensch oder wie ticken die Menschen, die dieses Unternehmen entweder gründen oder führen oder was auch immer tun wollen. Wie macht man das? Ist es Bauch? Ist es Erfahrung? Oder ist es eine Kombination aus vielem?
Eine Kombination aus einigen Bestandteilen. Es ist insbesondere auch die Art und Weise, wie man diese Menschen kennenlernt. Also beginnt schon einmal damit, dass man diese Menschen kennenlernt und sich nicht nur darauf verlässt, dass einem jemand einen Ratschlag gibt und man darauf vertraut, sagt, ach, dieser Freund oder Bekannte ist ein guter Investor mit einer tollen Due Diligence Abteilung dahinter. Das wird schon funktionieren. Das reicht mir nicht. Sondern ich bin dann sehr schnell daran interessiert, diese Menschen kennenzulernen, die mit einer Idee oder mit einem Unternehmen bereits auf dem Markt sind oder auf den Markt wollen. Mit Early Stage bin ich vorsichtig, aber die bereits im Zweifel dort unterwegs sind. Und dann interessiert mich oft erstmal ihre Geschichte des Scheiterns. Jeder Unternehmer hat irgendwo ein Element des Scheiterns. Wenn mir das jemand von vornherein verneint und verweigert oder das Gefühl vermittelt, denkt über diesen Umstand gar nicht mal nach, würde ich mal sagen, zu 99% wird dann meine Entscheidung negativ ausfallen. Also ich will schon wissen, wie jemand aufgestellt ist, der zwar mit einem sehr positiven Pitch-Denken an etwas herangeht, aber gleichzeitig aber auch in der Lage ist, einen gewissen Stürmen standzuhalten, die es bei einem jungen Unternehmen immer geben wird. Und das ist etwas, was sich dann übersetzt in dann meinen Glauben an eine Person und ein Unternehmen und das mündet dann möglicherweise in ein Investment. Also die Persönlichkeit spielt eine maßgebliche Rolle.
Und ich glaube, dass das etwas ist, was der Zeit gut tut übrigens. Wenn ich mich an, sagen wir jetzt mal, alte Zeiten erinnere, wo ein Landwirt einen Kredit für einen neuen Traktor braucht, um jetzt also mal irgendein Beispiel zu nehmen. Der ist dann in die Sparkasse oder Volksbank marschiert und hat gesagt, hier, pass mal auf, Alois, ich brauche einen Kredit, um einen neuen Traktor zu kaufen. Wir kennen uns, wir sind zusammen im Schützenverein, wir sind zusammen hier und zusammen dort. Du kennst auch meinen Betrieb. Und dann hat sich der Bankmitarbeiter, hat sich Gummistiefel in den Kofferraum gelegt, ist zu dem Landwirt gefahren und hat einfach mal eine Stimmung aufgenommen. Wie fleißig ist die Familie? Wer arbeitet da alles? Und also so sagen, heute müssen da ja Business Cases geschrieben werden. Und was ich damit sagen will, ist, der Weg zu Kapital ist natürlich für viele Leute auch wirklich unsagbar schwer geworden.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das eine gute und richtige Entwicklung ist, insbesondere wenn wir so bei diesen Beispielen bleiben, das ich gerade genannt habe, das kommt ja hundertfach vor.
Ja, sicher, man kann die Geschichte aber auch noch weiter spinnen. Es wird den Moment geben, wo dieser Landwirt oder ein anderer, der nach einem entsprechenden Kredit gefragt hatte, vielleicht mal seine gute Idee nicht durchsetzen kann, an die Wand fährt. Und dann kann man sich in unserem Land relativ sicher sein, dass die zweite Chance jetzt nicht mit Euphorie begleitet wird. Und das ist noch die mildeste Formulierung, die mir dazu einfällt. Im Zweifel bekommt er den zweiten Kredit nicht.
Gescheitert an der Schufa.
So, schon bereits an der Schufa und auch an der Begeisterung des Zweifelkreditvergebenden, der ihm gegenüber sitzt. Der wiederum scheitert an den eigenen Maßgaben oder ist Opfer der eigenen Maßgaben, die sein Haus dann wiederum vorgibt. Also es sind ja viele Faktoren, die da hineinragen. Der Aspekt, dass jemand, der mal etwas wagt und eine Idee voranbringt und mit dieser Idee scheitert, nicht nur in Deutschland die Häme und die Schadenfreude seiner Mitmenschen gewonnen haben könnte, sondern etwas ganz anderes, nämlich Erfahrung. Und diese Erfahrung, die Basis dann ist, um das die nächste Unternehmung im Zweifel sehr viel besser zu machen, als jemand, der sich nur stromlinienförmig durch diese Welt bewegt, ist etwas, was in vielen Köpfen bei uns noch nicht angekommen ist. Und was die Wettbewerbsfähigkeit vieler anderer, die selbst in unserer unmittelbaren Nähe in Europa von uns ihre Standorte haben, einfach auf ein ganz anderes Niveau hebt. Und da muss sich in unserem Denken was verändern, und zwar maßgeblich. Und dieses Umdenken ist etwas, was sich auf alle Lebensbereiche übersetzen lässt, bis hin in die Politik. Und aus diesen gordischen Knoten müssen wir durchschlagen, weil sonst können wir viel von einem Aufstieg träumen, den wir wahrscheinlich allein schon wegen dieser Festung noch nicht hinbekommen werden.
Nun, ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass man ausschließlich als kreditwürdig gilt, wenn man gar keinen Kredit braucht. Ja, da ist was dran. Und das ist ja schon auch eine skurrile Situation. Klar, uns ist allen auch, die sich in dieser Branche bewegen, sind die. Warum es so ist, ist einem klar. Aber warum es so sein muss, das ist halt so ein bisschen die Sache, die einen dann schon auch mal im Kopf schütteln lässt, muss man ehrlich sagen.
Durchaus. Und also da ist zwingender Handlungsbedarf gegeben, aber eben auch im Neudeutschen sagten wir es ein Change of Mindset. Und da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle, aber der ist nicht unmaßgeblich.
Ja oder nein Antwort. Kriegen wir das hin?
Ja. Nicht zwingend bald.
Ich habe jetzt fast mit Nein gerechnet, aber jetzt bin ich gar nicht vorbereitet auf die Folgefrage. Doch, die Folgefrage ist, wie lange dauert das?
Zu lang. Aber wir kriegen es hin. Nein, ich bin ein in der Bolle gefärbter Optimist, aber jetzt auch nicht nur basierend auf irgendwelchen hehren Träumen oder Illusionen. Ich gebe Ihnen einen andersbezogenen oder einen Grund, der, ich glaube, kaum besser sein könnte, wo man aber aufpassen muss, dass man nicht zum Zyniker wird. Vor dem Hintergrund, welcher Weltlage Europa gerade ausgeliefert ist, / Deutschland als stärkste Volkswirtschaft dieses Europas, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als unseren Arsch hochzubekommen. Und zwar zügig, weil wir sonst von den Fliehkräften einfach gegen die Wand gedrückt werden oder zwischen den Wänden hin und her geschmissen werden, also um das Bild zu gebrauchen. Und das gilt für nahezu jeden Bereich. Jetzt kann man sagen, man hofft, dass die Politik die entsprechenden Stellschrauben und das Unwort der letzten Jahrzehnte Rahmenbedingungen schafft oder nachdreht. Das wird aber nicht genügen. Es muss sich tatsächlich etwas in der Bevölkerung verändern. Und es muss bei uns ein Umdenken stattfinden in einer Form, die diese Dinge mit aufgreift, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube, dass die Notwendigkeit, das tatsächlich entsprechend befördern wird, aber es bedarf Mutes und es bedarf in meinen Augen wirklich eines grundlegenden Umdenkens. Und dazu sind wir aber grundsätzlich in der Lage. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir schon einmal bewiesen. Und da haben wir auch nicht nur in die Hauptstädte geblickt. Heute träumen wir und sagen, ja, mit dem Adenauer war das damals möglich. Der Adenauer hat auch nicht nur kluge Sachen von mich gegeben, sondern es waren die Menschen, die es geschafft haben. Dafür diskutieren wir jetzt über Viertageswochen und über Work-Life-Balance. Toll. Also ich glaube, damit wird man sich im Zweifel den Kräften, denen wir jetzt ausgesetzt sind, nicht erwehren können.
Ja, ich glaube, wir sprechen sehr, sehr häufig über First-World-Problems in der Tat. Ich bin manchmal ein bisschen schwanzend, ob es uns erst noch schlechter gehen muss, damit wir wirklich, so schlecht geht es uns ja übrigens nicht, nur mal fürs Protokoll, ne? Also 99% der Menschen auf der Welt würden gern so leben wie wir. Ich frage mich, müssen wir erst noch mal ein Stückchen absacken, um dann auch wirklich zu sehen, dass die Arschbacken zusammengekliffen werden müssen? Auf der anderen Seite treffe ich schon sehr viele Menschen, auch die deutlich jünger sind als ich, die strahlenden und fassbaren Optimismus aus. Ich bin dann immer fast überrascht, weil manchmal finde ich mich selbst in dieser Negativecke wieder und ich wüsste jetzt gar nicht genau, warum das unbedingt so sein muss, weil mir geht's prächtig und die Leute, mit denen ich zu tun habe, geht's in aller Regel sehr gut. Also es ist schon auch viel Kraft in diesem Land und auch in der Gesellschaft.
Ist es, aber es ist auch viel Kraft in diesem Land, Herr Nareike, sich in eine Nörgel-, Jammer- und Zeterschleife hineinzubegeben, sich davon anstecken zu lassen und es hat was Infektiöses. Und zumal in unserer Generation ist das weit ausgebreitet oder verbreitet. Und die jüngere Generation gibt mir in der Hinsicht durchaus Hoffnung. Also ich neige nicht den Satz zu, es muss uns erst noch schlechter gehen, weil dann halten wir irgendwie dieses Halbniveau bis hin zu dem Punkt, wo es einem wirklich schlechter ginge. Und das ist im Grunde nur ein Verwalten der Missstände in unserem Land. Und deswegen muss der Impuls jetzt an dieser Stelle gesetzt werden. Also ich werde auch immer wieder von vielen Freunden und Bekannten, die auf unser Land von außen blicken, gefragt, geht es euch wirklich noch nicht schlecht genug? Das ist eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Ich mache sie mir nicht zu eigen, aber es ist natürlich eine Reflexion dessen, wie man uns betrachtet. Und die große Bewunderung, die uns einmal entgegengebracht wurde, hat sich ein Stück weit relativiert.
Das ist in der Tat so. Auch ich komme einigermaßen rum, nicht so viel wie Sie, aber das ist schon spannend, dass die Menschen die Erfahrung machen, die uns in unserem Land besuchen, dass die Bahn problematisch ist, dass ein Taxi nicht da ist oder also ganz Alltagsdinge, wo sie sagen, das war vor 10 Jahren das letzte Mal in Deutschland, da war das anders. Das ist schon etwas, aber gut, wir sagen gemeinsam, es steckt viel in diesem Land, es gibt eine Menge Optimismus, auch in der Nachfolgegeneration und jetzt müssen wir versuchen, eben auch aus dieser Nörgelecke mal rauszukommen und wenn wir zu uns das schon mal in die Hand versprechen, das zu tun, sind wir zumindest nicht weniger geworden.
Super.
Lassen Sie mich ganz kurz zu einem Thema kommen, über das ich gestolpert bin. Seit einiger Zeit haben Sie gemeinsam mit Gregor Gysi ein Podcast-Format, glaube ich auch ist das. Was mich natürlich total interessiert ist, wie kam das zustande? Also wie hat man sich so gefunden, dass man gesagt hat, okay, wir können sowas gemeinsam machen. Und muss ja auch ein bisschen Spaß machen, wenn man sowas macht. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Gregor Gysi ein vorragender Rhetoriker mit tollen Reden und Ansprachen und auch Meinungen ist und sehr meinungsstark auch ist. Passte das von Anfang an zusammen oder wie, nehmen Sie uns doch mal mit, wie kam das?
Das kam so zustande, dass als ich nach Deutschland zurückkehrte und einer der Gründe, warum ich zurückkehrte, war, dass ich einfach zunehmend besorgt, aber auch verstört war über die Entwicklung, die die USA genommen hatte, im gesellschaftlichen nicht mehr gegebenen Zusammenhalt und wo sich die Tonalität in einer Weise verschärft hatte, dass es einem Angst und Bange wurde.
Darf ich Zwischenfrage dazu stellen? Haben Sie das wirklich so empfunden, so erlebt? Oder?
Okay. Ja, und bis in die Familien hinein. Also das ist etwas...
Weil man hört das ja oft.
Nein, das kann man mit Händen greifen dort. Und das war in den 10 Jahren, die ich dort, oder etwas mehr als 10 Jahren, die ich dort gelebt habe, war das wirklich eine abschüssige Gerade, auf der man sich eher mit Schmierseife befunden hatte. So, und dann bin ich nach Europa zurück, ein wenig in der Hoffnung, dass dort mehr Stabilität in dieser Hinsicht herrscht, um festzustellen, dass die Tonalität in unserem Lande sich genau auf derselben Linie befand. Und meine Idee war dann, dass ich gesagt habe, es muss doch ein Gegenangebot geben. Es muss ein Gegenangebot geben, wo der Gegenüber respektvoll behandelt wird, egal welche politische Ansicht oder welche weltanschauliche Ansicht er jetzt vertritt, dass man sich zuhört, dass man tatsächlich sich mit Neugierde, mit Interesse begegnet, dass man auch mal auf der Grundlage von I agree to disagree oder we agree to disagree zu einem Gespräch kommt, wo man am Ende sagt, ich habe sogar was gelernt und bin auch bereit, bei meine eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen oder zu hinterfragen. So, dann haben wir gedacht, wie kann man das machen? Jetzt sind diese Podcast-Formate natürlich aus dem Boden geschossen in dieser Zeit und ich habe gesagt, ich brauche dafür einen Partner, der vordergründig vom anderen Planeten kommt, wo einfach erstmal alles objektiv ist das falsche Wort, aber von außen betrachtet erstmal widersprüchlich erscheint.
Und das begründet zumindest schon mal meine Frage und die Berechtigung meiner Frage.
So, und dann habe ich mir eine Liste gemacht und habe mit meinem Team in der Company damals eine Liste gemacht und immer wieder poppte Gregor Gysi auf, den ich immer geschätzt habe, aber unsere Meinungen waren diametral auseinander, weil wir mochten uns immer. Dann habe ich ihn angesprochen und habe mich mit ihm in Berlin getroffen, habe gefragt, ob er Lust hätte, einen Podcast mit mir zu machen, mit der Maßgabe, dass man humorvoll, respektvoll sich begegnet und gleichzeitig über die großen Themen dieser Welt, aber auch mal über sehr persönliche Themen spricht. Und jetzt ist er jetzt nicht unbedingt jemand, der jedem Mikrofon proaktiv aus dem Weg geht, hatte aber keine Ahnung, was ein Podcast ist. Also er sagte bis heute Podcast, hat auch diesen Begriff entsprechend etabliert, glaube ich, in der Szene. Und dann haben wir begonnen und haben die ersten 2 Aufnahmen gemacht, wo wir gesagt haben, sie sind erstmal so Dummies. Und es hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, die nehmen wir gleich, das probieren wir jetzt. Und machen das jetzt seit 2,5 Jahren, haben ausverkaufte Live-Shows, haben einen Spiegel-Bestseller draus gemacht. Und ich sage das jetzt nicht, um irgendwie hier fürchterlich anzugeben, sondern ich sage es deswegen, dass das Konzept eben doch auf fruchtbarem Boden fällt. Am Anfang hat uns jeder gesagt, interessiert keine Sau. Die wollen den Streit, ihr nennt den Podcast Gysi gegen Gutenberg. Wo ist denn das Gegen? Ihr behandelt euch nett, ihr duzt euch, ihr trinkt eine Flasche Wein in Zweifel, wenn ihr die am Abend aufnimmt, auch noch zusammen. Und das Gegenteil ist der Fall. Und wir haben Zuhörer und Zuschauer zwischen 18 und 88 und aus dem gesamten breiten politischen Spektrum. Und das gibt mir Hoffnung. Also einfach allein der Umstand, dass es auf so viel Widerhall stößt. Und deswegen, glaube ich, hat sich das Projekt gelohnt. Und jetzt kommen ein paar neue Podcasts, die in die gleiche Richtung stoßen. Die werden jetzt in Kürze, wird das öffentlich gemacht. Und das war so ein Triggerpoint, wo ich dachte, okay, es gibt in dieser Gesellschaft einen Bedarf, sich auch anders zu begeben.
Finde ich einen total spannenden Ansatz. Und der Erfolg gibt Ihnen und auch Gregor Gysi natürlich recht. Bin mir sehr sicher, dass er keine großen Probleme hat, vor einem Mikrofon oder auch auf einer Bühne und auch vor Hunderten von Menschen dabei zu sein. Wir kommen zum Ende des Gesprächs, lieber Theodor zu Gutenberg. Vielen Dank für Ihre Zeit, auch für den Rückblick. Ich glaube, dass das wichtig war, das nochmal aufzunehmen, aber auch das zu beleuchten, was Sie aktuell tun, war sehr spannend für mich und sicherlich auch für unsere Zuhörer. Ich hoffe, wir treffen uns in den nächsten Monaten nochmal für ein Follow-up sozusagen und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Eine Produktion von Faux Professionnel.